Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB.
Euer BVB-Podcast.
Voller echter Liebe.
Mit Julius Eid und Christoph Albers.
Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu BVBeben auf meinsportpodcast.de, der neuesten Folge des Dortmund-Podcasts auf meinsportpodcast mit Julius Eid und
Christoph Albers. Moin.
Moin Christoph. Wir wollen heute mal ein wenig anders in diesen Podcast einsteigen. Wir wollen nicht direkt mit der Analyse des letzten Spiels anfangen, sondern ein aktuelles Thema aufgreifen, was uns beiden sehr wichtig ist und dazu ein paar Worte verlieren. Es ist auch der zeitliche Anlass, der eben dieses Thema hervorbringt. Gestern hat sich die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz zum 75. Mal gejährt und da wollte ich einfach mal auch ein kleines Beispiel bringen, dass eben diese Geschichte, die von vielen dann doch langsam in Vergessenheit gerät, nicht so weit weg ist, wie viele dann gerne tun möchten, dass es auch noch heutzutage ein Thema ist, was sehr nah sein kann. Und eins dieser Beispiele, eben auch verbunden mit dem BVB, ist zum Beispiel auch der Hauptsponsor Evonik, der eben auch verbunden ist mit der Degussa, der Deutschen Gold- und Silberscheidungsanstalt. Und die war unter anderem, genauso wie die Deutsche Farben, Teil der Firmen, die in Auschwitz-Monowitz, einem Teil dieses Konzentrationslagers in Polen, eben diese Stätten als Arbeitsstätten benutzt hat, Zwangsarbeiter aus dem KZ beschäftigt hat und auch sogar darüber hinaus in das nationalsozialistische Regime und diese Verbrechen stark verwickelt waren. Nicht nur die Zwangs- und Sklavenarbeit eben, sondern sogar auch eine Tochterfirma dieser Degussa war maßgeblich daran beteiligt, dass Zyklon B hergestellt wurde. Diese hochgiftige Substanz, die eben auch in den Gaskammern von Auschwitz verwendet wurde. Das war eine Tochterfirma dieser Firma. Und nach dem Krieg war es dann dennoch so, dass alle Geschäftsführer der Degussa freigesprochen wurden. Es war nur eine Tochterfirma. Es hat nur sehr geringe Anteile gehabt, dieses Schädlingsbekämpfungsmittel, das dann auch für Auschwitz verwendet wurde an der Geschäftsbilanz. Deswegen wurden alle diese Geschäftsführer im Nachhinein freigesprochen und auch wieder eingesetzt nach dem Krieg. Das heißt, auch unser Hauptsponsor, genauso wie natürlich auch der Verein selber, hat im Nationalsozialismus weiter gewirkt. Und lobend muss man da erwähnen, das ist jetzt keine Generalkritik, aber lobend muss man erwähnen, dass Evonik und der BVB sehr offen mit diesen Geschichten umgehen. Auch Evonik selber Historiker beauftragt hat. Man kann das alles auch auf deren Website nachvollziehen. Es ging mir einfach nochmal darum, ein kleines Beispiel aufzuzeigen, wie dicht das alles doch noch dran ist, auch wenn sich viele irgendwie schon davon distanzieren. Und dass es auch noch heutzutage direkte Folgen hat in Teilen. Und dass es wichtig ist, das nicht zu vergessen. Und ich möchte dieses ganze Thema dann irgendwie auch abschließen noch mit einem Zitat, was Etienne Gardet gestern gepostet hat am Ende eines Threads. Und das ist meine feste Überzeugung und deshalb, oder unsere feste Überzeugung. Und deshalb wollten wir auch nochmal mit diesem kleinen Beispiel starten, um da vielleicht die Sinne zu schärfen. Dieser Satz ist, niemand muss sich schuldig fühlen für Dinge, die man nicht verschuldet hat. Aber jeder muss sich verantwortlich fühlen, damit nicht vergessen wird, was einmal war und was nie wieder sein darf. Und das möchten wir hiermit auch noch einmal unterstreichen und auch diese Bühne, die wir hier haben, nutzen, um das ganz klarzustellen, dass wir zu 100% hinter diesen Worten stehen.
Ja, da möchte ich mich in der Form nochmal anschließen. Und ich würde tatsächlich auch mit einem Zitat anschließen wollen von Max Mannheimer, ein Holocaust-Überlebender, der sagte, ihr seid nicht für das verantwortlich, was geschah, aber dafür, dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Und ich finde, das ist nochmal ein schönes Appell für alle und ist, glaube ich, ziemlich sinngemäß zu dem, was du eben gesagt hast. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke, den wir an der Stelle vortragen sollten.
Auf jeden Fall. Und um dann auch nochmal den aktuellen Bezug eben herzustellen, warum es vielleicht auch so wichtig ist, gerade jetzt heutzutage nicht zu vergessen, dass eben immer mehr Strömungen, immer mehr Hass, sei es eben gegen Juden oder gegen andere Minderheiten, wieder aufkommt. Und das kann man nicht verleugnen, das bekommt man mit. Und wir haben es auch, ja, in trauriger Berühmtheit irgendwie mittlerweile geschafft, vielleicht auch solche Leute zu erreichen. Da gab es ja, vor einer Woche ungefähr einen Twitter-Kommentar unter einem Beitrag von uns, in dem uns vorgeworfen wurde, wir seien linksgrüne Meinungsmoralisten. Wir haben uns da lange Gedanken gemacht, wie man über sowas reagiert. Kann man ja auch ganz transparent sagen, dass es irgendwie eine schwere Sache ist, weil man schon im Hinterkopf hat, wie reagiert man da drauf, wenn man wie reagiert, wen bringt man gegen sich auf? Reagiert man nicht ausreichend harsch genug? Bringt man vielleicht andere Meinungen gegen sich auf? Reagiert man zu harsch? Hat man vielleicht, wird man vielleicht zu einer Zielscheibe von eben diesen rechten Trollen in gewissen Netzwerken? Wir haben uns dafür entschieden, das zu löschen, und das möchte ich hier auch nochmal transparent sagen, falls jemand mitbekommen hat, dass es weggefallen ist, weil wir dazu eine ganz klare Haltung haben. Und die ist, dass wir nicht unter irgendeinem Post von uns, unter irgendeiner Reichweite, mit der wir auch zu tun haben, diesen Gedanken eine Plattform bieten wollen. Und es geht uns auch darum, eben nochmal klarzumachen, dass diese linksgrüne Meinungsmoralisten, dieser Duktus, der da verwendet wird in dieser Ecke, der ist geschaffen worden und der ist großer Teil davon, Spaltung hervorzurufen, der ist Teil davon, Hass aufzubauen und Spaltung in der Gesellschaft zu befürworten. Und das ist für uns eben ausschlaggebend, um zu sagen, dem geben wir keine Bühne. Und das werden wir auch weiterhin nicht tun. Und ja, wie gesagt, wir haben uns da auch länger drüber Gedanken gemacht, wie man genau reagieren soll, haben überlegt, ob man sich dann auch vielleicht überhaupt nicht äußert, sondern es nur löscht. Aber wir möchten jetzt einmal, genau zu diesem Anlass auch, ganz klarstellen, wie wir zu diesem Thema stehen, damit wir uns hoffentlich nie wieder auch damit beschäftigen müssen und jeder, der das anders sieht, dann nicht mehr in unsere Blase hier überhaupt reingerät, weil das eben einmal ganz deutlich gemacht wurde. Das ist uns wichtig, das jetzt einfach mal klarzustellen.
Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir möchten uns klar davon distanzieren und haben, glaube ich, jetzt auch damit den weiteren Dialog, glaube ich, klargestellt, wie damit umgegangen wird. Vielen Dank, Julius, dafür auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, sehr gerne. Wir haben es vorher besprochen. Ist auf jeden Fall die Meinung von uns beiden, die wir hier eben nochmal kundtun wollten. Funktioniert noch nicht so gut in einem lustigen Gespräch, so ein Thema. Deswegen habe ich jetzt den Großteil übernommen. Aber wie gesagt, das einfach zu Beginn einmal. Es ist ein Thema, was uns sehr bewegt, was uns wichtig ist. Und deswegen muss man da auch einfach mal die Zeit finden, das herauszustellen. Und das waren ja die ernsten Themen zu Beginn. Denn wenn man ganz ehrlich ist, gibt es nun mal Wichtigeres als Fußball. Aber trotzdem kommen wir jetzt zum Fußball nach diesem schweren Einstieg und versuchen auch die Kurve natürlich zu bekommen. Wir werden uns ab jetzt wieder an unsere gewohnte Struktur halten, die ihr kennt, und uns mit dem vergangenen Spiel des BVB beschäftigen. Das war am vergangenen Freitag gegen Köln. Es ist sehr erfreulich ausgegangen. Es ging 5:1 für den BVB aus. Und es war alles in allem meiner Meinung nach eine wirklich starke Heimleistung unserer Mannschaft.
Ja, einmal mehr bestätigt, dass es zu Hause gut läuft. Endlich mal auch eine über fast 90 Minuten konzentrierte Leistung sehr seriös vorgetragen. Ich glaube, es gab von Minute 1 aus keinen Zweifel, dass der BVB dieses Spiel gewinnt. Das hat man auch so klar deutlich gemacht. Und ich glaube, dass es auch für viele Spieler ein befreiendes Spiel war, weil auch einige Spieler, die jetzt zuletzt nicht so glänzen konnten, sich gut präsentiert haben. Dazu kam natürlich dennoch ja das erfreuliche Finish gegen Ende, aber dazu kommen wir, glaube ich, später nochmal. Insgesamt bin ich aber sehr, sehr zufrieden und vor allem ist das jetzt auch mal ein Zeichen, dass es ja nochmal klar Richtung Tabellenspitze geht. Gott sei Dank hat sich der Spieltag ja im weiteren Verlauf so ergeben, dass der Rückstand auf Spitzenreiter Leipzig nur noch 4 Punkte beträgt und ich glaube, spätestens jetzt darf man konstatieren, dass man, wenn man alles aus sich rausholt, wirklich wieder ein ernstzunehmender Kandidat ist für die deutsche Meisterschaft. Was nicht heißt, dass man irgendwie eine Favoritenrolle einnimmt, aber dass man auf der anderen Seite da sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen sollte, sondern selbstbewusst die nächsten Aufgaben angehen sollte und sich in Stellung bringen sollte. Und ich glaube, das Köln-Spiel ist da genauso wie das Augsburg-Spiel eigentlich ein ganz guter Auftakt, weil man einfach gezeigt hat, dass man die entsprechende Feuerpower vorne hat, dass man das einfach schwer verteidigen kann, wenn man nicht gerade ein internationales Spitzenteam ist. Und das finde ich ist sehr erfreulich, gerade wo es ja Ende der Hinrunde so viel Kritik gab, dass offensiv so wenig ging.
Genau, das hat sich ja auch, ja, diese Kritik erstmal doch wieder im Trainer fortgesetzt vor Anpfiff, denn eine Stunde vor Anpfiff kommen ja immer die Aufstellung und da weiß man schon, jetzt geht's langsam erstmal los mit Kritik. Favre hat auf dieselbe Elf gesetzt wie gegen Augsburg, die natürlich gerade in den ersten 50 Minuten des Spiels auch gar nicht so gut aussah. Wieder Haaland auf der Bank, übrigens auch Paco auf der Bank, also beide Stürmer auf der Bank. Selbe Aufstellung, 3-4-3 wieder. Da haben wir uns natürlich auch in all unserer Professionalität bei der Vorschau aufs Köln-Spiel ein bisschen verkalkuliert, auch nicht damit gerechnet. Dennoch wurde wieder so gestartet, hat natürlich durchaus Fragezeichen aufgeworfen, weil eben genau in dieser Formation ja durchaus auch gegen ein Team, ohne es despektierlich zu meinen, mit der Qualität Augsburgs gerade defensiv doch Probleme zu sehen waren. Ja, aber diese Kritik konnte sich dann schönerweise irgendwie schnell erstmal legen, denn es hat nicht sehr lange gedauert, bis Dortmund in Führung ging. In der ersten Minute hat Guerrero nämlich schon für diese gesorgt.
Ja, ging alles doch dann sehr, sehr schnell am Anfang. Wie gesagt, kaum hatte das Spiel begonnen, hatte der BVB natürlich auch gleich mit Ballbesitz durch den Anstoß und gab ihn erstmal nicht wieder her, bis, glaube ich, so 53 Sekunden im Spiel, da lag der Ball nämlich im Tor. Ein schön gespielter Angriff eigentlich auch, wie gesagt, ruhiger Aufbau, dann wieder ein langer Ball von Hummels, den Reus relativ gut kontrolliert. Köln macht dann den Fehler, nach dem langen Ball zurückzufallen, die Innenverteidiger lassen sich fallen, denken, die Sechser rücken schnell genug nach, um da den Zweikampf aufzusuchen. Die Innenverteidiger wollen sich fallen lassen, um das defensive Zentrum abzusichern. Ermöglichen es Reus, um sich aufzudrehen. Dann, ja, Sancho mit einer guten Übersicht legt den Ball quer. Guerrero taucht auf, weil sein Gegenspieler Isibue am Ende gegen zwei Leute steht, sich entscheiden muss. Und er entscheidet sich dann dafür, eben Hazard zuzustellen. Guerrero schließt mit dem rechten Fuß ab. Horn kann ihn nicht abwehren, sieht dabei, finde ich, auch nicht wahnsinnig glücklich aus. Geht da so mit dem Fuß hin. Aber uns sonst soll es egal sein. Köln hatte den Ball nicht berührt. Dortmund führt. Ja, besser kann es eigentlich nicht beginnen.
Ja, tatsächlich fast auch ein spiegelverkehrter Auftakt zu den meisten Auftakten, die man jetzt als Dortmund kennt
in jüngerer Vergangenheit. Ja, lustig, ne? Also endlich mal eine Führung zu Anfang. Und das ist ja das Schöne, wenn du führst, dann kannst du natürlich auch gleich anders auftreten und musst nicht immer hinterher rennen. Und das ist doch schon mal ein sehr schöner Nebeneffekt des Spiels.
Ja, genau das, was du sagst, nämlich auch diese frühe Führung und dass man ganz anders auftreten kann, das hatte man eben in den letzten Spielen meistens nicht. Gerade auch gegen Augsburg war das ja relativ evident, dass man eben diesem Rückstand dann erstmal hinterherlaufen musste und eine ganze Zeit gebraucht hat, um sich ja da wieder neu zu orientieren. Und das hat, das ist eben weggefallen, schönerweise jetzt mal. Und man konnte tatsächlich dieses Spiel dann auch mit einer Führung im Rücken, mit einem tollen Publikum im Rücken, wirklich in größten Teilen einfach wie eine Spitzenmannschaft gestalten. Man hat das Spielgeschehen dominiert, im Ballbesitz war man über weite Strecken, ich gehe jetzt mal in so eine Generalzusammenfassung, der kompletten 90 Minuten sehr dominant und hatte auch ein deutlich verbessertes Ballbesitzspiel, muss man sagen. Die Pässe kamen deutlich schneller. Man hat Köln überhaupt nicht, ja, Köln wirkte nicht so gefährlich wie Gegner in den letzten Spielen, wenn man selber den Ball hatte, weil man eben auch das Tempo in den Ballwechseln deutlich erhöht hatte im Gegensatz zu den letzten Spielen und dadurch hatte der Gegner natürlich viel größere Mühe, überhaupt wirklich einen Druck auszuüben. Und das hatte tatsächlich auch dann mit der Dreierkette zu Beginn zu tun, die natürlich dann einen anderen Spielaufbau ermöglicht. Da haben wir öfter schon drüber gesprochen. Das hat hier alles sehr gut gegriffen und man konnte wirklich viel, viel Bemühungen der Kölner, die ich Ihnen natürlich nicht absprechen möchte, einfach auch deshalb schon ins Leere laufen lassen, das Spiel mit Ball dominieren. Und wenn man dann mal nicht den Ball hatte, konnte man die Konterstärke eiskalt ausspielen. Konstantin Eckner hatte zum Beispiel nach dem Spiel getwittert, ich finde, das fasst das generell ganz gut zusammen, dass Dortmund einfach nicht zu schlagen war für Köln. Wenn Dortmund den Ball hat, dann haben sie dominiert. Und wenn Dortmund gekontert hat, dann haben sie zerstört. Also in beiden dieser Bereiche war man wirklich gut aufgelegt. Dazu kam dann auch, dass die Abwehr rund um den viel kritisierten Akanji einen sehr guten Auftritt hingelegt hat, ne?
Ja, absolut. Gerade Akanji, finde ich, hat seine Sache auf der halblinken Position sehr gut gemacht. Hat mich ein bisschen gewundert, dass Mats Hummels nicht auf halblinks angefangen hat, weil es ja eigentlich auch der Raum ist, in dem er sich sehr wohl fühlt. Aber Akanji hat es aus meiner Sicht auch gut auf dem Flügel, gut an der Seitenlinie gelöst, hat sich auch ja von der Eingrenzung da nicht verrückt machen lassen, hat immer wieder eine gute Lösung gefunden. Also das gehört auch an der Stelle mal gelobt. Und auch ansonsten hat er, finde ich, seine Sache sehr ordentlich gemacht, wurde allerdings auch defensiv nicht in dem Maße gefordert. Und da muss man natürlich sagen, dass dieser 1-0-Rückstand auch natürlich dazu geführt hat, dass Köln seinen Matchplan überhaupt nicht durchdrücken konnte. Köln hat ja Im Prinzip auch genauso angefangen wie die letzten Spiele, also auch genau in der Aufstellung wie gegen Wolfsburg angefangen. Auch da schon übrigens die Anfangsphase verschlafen. Ja, da hatten sie nur sehr, sehr viel Glück, dass dann eben nicht die Tore gefallen sind. Wout Weghorst hat da prominenterweise die Tore einfach nicht gemacht. Aber man hat auch so gesehen, dass Köln dann eben gezwungen war, durch den Rückstand auch selber in Ballbesitz was zu machen. Und das haben wir ja auch, glaube ich, schon im Vorgespräch ganz gut dargelegt, dass Markus Gisdol seine Kernkompetenz nicht darauf gelegt hat, mit dem Ball etwas zu entwickeln. Die Mannschaft, angefangen bei den beiden Innenverteidigern Bornau und Psychos, ist nicht darauf ausgelegt, was zu kreieren. Genauso wenig wie Isibue, wie Katterbach, die auch selbst im Ballbesitz keine kreative Lösung finden. Und damit hat man es Dortmund natürlich relativ einfach gemacht. Dortmund hat es seinerseits auch immer wieder ganz gut gemacht, dass man sich auch mal tief hat fallen lassen, Köln entkommen lassen, dass sie auch mal sich was überlegen müssen. Und da hat man ja eben gesehen, dass da nicht so viel bei rumkommt. Dann kommt immer mal wieder der hohe Ball, den man dann relativ einfach klären kann. Gleichermaßen hat es Köln auch in diesem Spiel nicht besonders gut geschafft, ihr Pressing zu betreiben oder ihr Gegenpressing zu betreiben, je nach Spielsituation. Und da ist eben einer der Gründe, die du eben genannt hast, dass Dortmund die Situation schnell gelöst hat. Und dass Dortmund den Trigger, den Köln sich eigentlich überlegt hat, nicht so oft zugelassen hat. Was nämlich eigentlich bei Köln immer wieder der Plan ist, und das konnte man in Teilen ganz gut sehen, dass sobald Dortmund einen Pass in die nächste Reihe spielt, dass sie dann vorrücken, versuchen den Rückpass zu verhindern und Druck auf den annehmenden Spieler zu erzeugen, damit er eben die Option nach hinten nicht mehr hat, dass man dann raufschieben kann, die Räume zumachen kann. Da waren sie auch sehr mutig, haben auch mit den Außenverteidigern vorverteidigt, haben versucht auch mit den drei Offensiven, also mit den beiden Flügelspielern und dem Stürmer plus Uth, der noch regelmäßig in die Kette mit reingerückt ist, ja auch versucht, den Innenverteidigern den Raum zu nehmen. Hat aber nicht so oft funktioniert, weil Dortmund das sehr, sehr gut gelöst hat, weil sie auch immer wieder Lösungen gefunden haben, sich bei der Annahme aufzudrehen. Und eben dadurch, dass sie mit drei Leuten es auch immer wieder geschafft haben, sich ganz hinten wieder zu befreien. Und das hat Köln eben komplett den Wind aus den Segeln genommen. Abgesehen von einem Schuss in der dritten Minute von Thielemann hatten sie, glaube ich, auch offensiv so gut wie gar nichts. Und da muss man jetzt sagen, hat Dortmund das sehr, sehr gut gelöst. Und Lucien Favre ist eine Mannschaft auch zugegebenermaßen sehr, sehr gut auf den Gegner vorbereitet, der ihnen den Gefallen getan hat, nichts zu ändern.
Genau. Dazu kommt bei Köln dann eben auch noch, finde ich, dass sie, wenn sie auf die zweiten Bälle gegangen sind, was ein wichtiges Mittel unter Gisdol ist, man hat es immer wieder auch gesehen, dass durchaus dann auch mal so ein langer Ball bei Córdoba vorne gelandet ist. Dann war aber tatsächlich das Nachrückverhalten zu schwach und er war wirklich alleine auf diesem Posten einfach mit dem Ball und konnte sich dann auch nichts erarbeiten. Da hätte zumindest ein zweiter Spieler irgendwie da sein müssen, damit es sich lohnt, damit Córdoba das Tempo verschleppen kann und dann den Pass spielen kann, damit einer der zwei Spieler, die dann gegen Córdoba direkt standen, meistens waren das Hummels und Akanji eben im Verbund, zumindest auch ein Auge auf einen anderen Spieler haben muss, so konnte man sich völlig auf diesen Einstürmer konzentrieren und damit eigentlich alles doch auch noch im Keim ersticken. Und das ist tatsächlich eigentlich so der Verlauf der ersten Halbzeit gewesen. Wir müssen natürlich noch ein, zwei Punkte einfach im Spielbericht abhaken, bevor wir die erste Halbzeit ad acta legen. Die erste ist in der 11. Minute noch, die würde ich gerne ansprechen. Und dann noch das 2:0 in der 29. Elfmeterpfiff gab es in der 11. für Dortmund, Bornau gegen Hakimi. Dann gab es den Videobeweis, der hat gesagt, das war ein Freistoß. Wenn man ganz ehrlich ist, hätte der Videobeweis eigentlich sagen müssen, war kein Foul. Er spielt klar den Ball. Andererseits muss ich auch mal sagen, ich kann den Elfmeter für völlig nachvollziehen, weil dieses Einsteigen sah einfach absurd aus. Und also die Reaktion da zu pfeifen, weil es einfach, also es sah für mich nicht wie eine Aktion überhaupt Richtung Ball aus, dann fällt der Angreifer auch noch. Also ich kann die Reaktion, das zu pfeifen, völlig verstehen im ersten Moment.
Also ich auch, absolut. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass das ein Foul ist, auf jeden Fall. Natürlich spielt Bornau den Ball ganz eindeutig.
Ja, aber allein aufgrund der Härte des Einsteigens kann man
eben, also ich finde, es ist kein Argument, immer zu sagen, ey, ich spiele den Ball. Wenn du genau siehst, ich spiele den Ball, aber mähe danach meinen Gegner komplett um, dann nimmst du ja auch eine Verletzung des Gegenspielers billigend in Kauf. Und das erfüllt für mich schon den Tatbestand eines Fouls. Diese Härte ist da einfach auch nicht gerechtfertigt. Von daher, glaube ich, kann man das schon so sehen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, man kann auch einen Elfmeter vertreten, weil er spielt den Ball tatsächlich vor dem Strafraum, aber der Kontakt, der Hakimi zu Fall bringt, ist letztendlich tatsächlich im Strafraum. Also ich finde, ein Elfmeterpfiff hätte man auch durchaus rechtfertigen können. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil eben diese Szene ja von außerhalb des Strafraums in den Strafraum reingeht, eben weil er in den Strafraum rutscht und der Kontakt auch noch im Strafraum stattfindet. Also für einen Schiedsrichter eine sehr, sehr undankbare Entscheidung, aber ich kann auch verstehen, dass man als Schiedsrichter sich denn sozusagen auf die Mittellösung Freistoß und Gelb irgendwie einigt, weil man damit der einen Mannschaft nicht so wahnsinnig doll wehtut durch einen extrem oder extrem wahrscheinlichen Treffer. Und auf der anderen Seite, ja, ist es natürlich dann auch trotzdem faul und trotzdem irgendwo eine Strafe. Also schwierige Entscheidung, würde ich auch nicht gerne Schiedsrichter sein wollen.
Nee, zeigt auch nochmal auf, eben, dass der Videobeweis kein Allheilmittel sein kann, weil man kann sich die Wiederholung 100 Mal angucken und trotzdem gibt es da verschiedene Meinungen, die auch gerechtfertigt sind, ne? Also einfach so eine Situation, ja, mein Gott, ich kann damit leben, dass es nicht den Elfmeter gab, deswegen lass uns da nicht länger aufhalten. Wir kommen zum letzten Highlight der ersten Halbzeit, die wir ja taktisch schon ausführlicher jetzt hier dargelegt haben. Und zwar in der 29. Minute erzielt Reus das 2:0. Ja, Hummels hat es sehr gut gemacht mit dem Spielaufbau, mit dem, was ihm ja nicht so oft gelungen ist, eigentlich in letzter Zeit, in dieser, zumindest nicht in dieser Frequenz, was er aber einfach herausragen kann, nämlich die Bälle aus der Innenverteidigung direkt ins letzte Drittel. Und auch da Reus zeigt den Laufweg an. Hummels antizipiert den auch sehr gut, spielt den Ball ja nicht irgendwie in den Fuß von Reus, sondern leicht rechts wegdriftend am Innenverteidiger vorbei. Reus kann den Ball mitnehmen, läuft dann direkt auch alleine auf Horn zu, macht ihn auch sehr souverän im Gegensatz zum Spiel in Augsburg, wo er ja durchaus ein bisschen Ladehemmung vorm Torwart hatte. Und das 2:0, ja, es ist sehr schön herausgespielt. Andererseits muss man auch einfach sagen, viel einfacher kann man auch keine Tore erzielen.
Nee, absolut nicht. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, darf man Mats Hummels in so einer Szene nicht so viel Zeit geben, dass er so lange gucken darf, dass er so lange ausholen darf, dass er so ein Pass spielen kann. Man hat es immer wieder gesehen, Córdoba hat schon versucht, auch immer den Passweg zu Hummels leicht zuzustellen, aber nicht mit der letzten Konsequenz. Und das reichte in dem Spiel eben nicht. Und da war man eben deutlich zu weit weg. Und auch ein ähnliches Phänomen wie gegen Augsburg. Die Kette stand auch wieder so, dass sie eigentlich mit dem langen Ball auch nicht hätte fertig werden können. Das heißt, man hat sich wieder für eine Zwischenlösung entschieden. Nicht richtig vorrücken, nicht richtig tief fallen. Und dann siehst du natürlich schlecht aus. Dazu die beiden Innenverteidiger lösen es auch nicht besonders gut. Ja, man sieht es ganz gut. Psychos, der eigentlich ballnahe Innenverteidiger, rückt zunächst erst nach vor. Ja, auch da wieder keine Abstimmung zwischen den Innenverteidigern, sodass letztendlich denn der ballferne Innenverteidiger Bornau den schrägen Weg gehen muss, um noch irgendwie Reus am Abschluss zu hindern. Gelingt natürlich nicht mehr, weil der einfach zu großen Vorsprung hat und er macht es dann auch gut, sieht, dass das Horn dann so rausstürzt, spielt ihn durch die Beine. Ja, insgesamt ist das aber ein Tor, was in der Bundesliga so definitiv nicht fallen darf. Da fehlte einfach von Köln, ja, eine Entscheidung, ja, für irgendeine Seite und die Innenverteidiger machen es natürlich auch wirklich nicht gut. Ich glaube, Psychos hat versucht, auf Abseits zu stellen, müssen dann natürlich irgendwie auch alle vier in der Kette machen. Man könnte auch überlegen, ob Horn denn vielleicht in der Situation ein bisschen tief steht, versuchen hätte können, denn auch selbst rauszurücken. Ist aber aus meiner Sicht eigentlich erst das letzte Glied in der Fehlerkette. Von daher eher der Fehler bei den Feldspielern, sehr, sehr schwach von Köln und jetzt leider schon auch, was heißt leider, zum Glück schon zu sehen im zweiten Mal in Folge. Also in der Bundesliga gibt es da offenbar ein großes Problem und das könnte durchaus noch eine Waffe werden, gerade wenn man so einen Innenverteidiger hat wie Mats Hummels.
Auf jeden Fall. Dann lass uns damit die erste Halbzeit abschließen und damit auch unseren ersten Take, der wieder recht lang geworden ist. Wir hören uns gleich mit der zweiten Halbzeit wieder. Bleibt.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sehr gerne dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Und willkommen zurück bei BV Beben. Wir starten in die zweite Halbzeit und damit auch in das zweite Drittel, zweite Viertel dieser Sendung. Wer weiß schon, wie lange es uns diesmal vor dem Mikrofon hält. Es ist ja, sagen wir mal, wir haben immer so ein paar Notizen, aber wie lange das Ganze dann dauert, wenn wir doch ins Reden kommen, das steht immer so ein bisschen noch mit einem Fragezeichen da. Deswegen kann ich das noch nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, das kann ich euch sagen. Und die ging tatsächlich, ja, ähnlich gut los für Dortmund, zumindest auf dem Papier, wie die erste Halbzeit. Hat nämlich auch nicht lange gedauert, bis man das 3:0 erzielen konnte. Davor tatsächlich aber auch noch eine ganz gute Aktion der Kölner, die erstmal so ein bisschen wachgerüttelt hat. Dann hat man aber das 3:0 gemacht und damit eigentlich ja auch den Sack zu, so gefühlt. Das hat sich in den nächsten Minuten dann noch ein bisschen anders entwickelt, aber ja, wie 48. Minute 3:0, besser kann man weder in die erste noch in die zweite Halbzeit starten.
Ja, absolut ungewöhnlich, aber sehr, sehr erfreulich. Und es war mal wieder Jadon Sancho, der das Tor geschossen hat. Ja, mittlerweile auch absurd, wie oft der trifft, wie viele Tore der vorbereitet. Finde ich sehr, sehr erfreulich. Und ja, wenn wir denn mal auch auf das Tor eingehen wollen, letztendlich sehr, sehr guter Abschluss, wackelt da Psychos sehr, sehr schön aus, guter Abschluss ins kurze Eck, aber auch davor nochmal zu erwähnen, sehr gute Vorlage von Marco Reus, und der BVB hat es auch wieder sehr, sehr geschickt gespielt, und da möchte ich eigentlich auch nochmal drauf hinsteuern. Im Prinzip ausgelöst wird die Szene eigentlich von Akanji aus der eigenen Hälfte auf halblinker Position, spielt den Ball scharf ins Mittelfeld, Hazard kommt entgegen, ja, zieht beide Sechser auf sich, lässt den schräg prallen im Prinzip auf Brandt, der den dann wiederum kurz nach vorne spielt auf Reus, der eben dadurch, dass der eine Sechser oder beziehungsweise dass sich beide Sechser Richtung Hazard orientiert haben, sehr viel Platz hat, der aufdrehen kann, der den Pass spielen kann. Sancho antizipiert das sehr gut, platziert sich intelligent zwischen Innen- und Außenverteidiger, und ab da ist es sehr, sehr schwer zu verteidigen aufgrund seiner Klasse. Aber wie gesagt, auch da wieder ein großes Lob an Akanji, der die Situation sehr gut erkannt hat, das Spiel auszulösen, und dann haben es alle Beteiligten sehr gut gelöst.
Ja, und auch wirklich, kann man ja auch nochmal sagen, einfach ein geiles Tor. Also ja. Bams der richtig schön rein da. Hat mich, fand ich richtig schönes Tor, hat mich sehr gefreut. Was danach hätte man eigentlich das Spiel auch direkt komplett dicht machen können. 51. Minute kam Hakimi zu einer ganz guten Chance. In der 53. Minute kam Sancho zu einer ganz guten Chance noch. Also man war dann einfach wirklich kurz davor, das Ganze komplett zu beenden. Und in dieser Phase dann so ein bisschen. Ja, ich finde, man darf es nicht zu hoch hängen. Es sind für mich so insgesamt 10 bis 15 Minuten dieser Halbzeit, die dann so ab der 53. folgen, in denen Dortmund nicht ganz so präsent war wie in den restlichen 80, in denen Köln sich doch so ein bisschen mehr ins Spiel reinarbeiten konnte. Uth hatte eine riesige Chance gegen Bürki, wo man auch einfach sagen muss, teilweise die Reflexe, die Bürki hat, man kann über andere Teile seines Torwartspiels gerne diskutieren, aber da gehört er zu den stärksten der Liga, auf jeden Fall. Das hat er da nochmal unterstrichen und eben dann auch das Tor verhindert noch. Und in der 65. war es dann doch so weit, dass tatsächlich das Gegentor fällt. Was Dortmund uns gelehrt hat in letzter Zeit, ist dann, dass man durchaus auch mal nervös werden darf, selbst gegen Köln in der 65. beim Anschluss der Treffer zum 3:1. Lass uns über das Gegentor reden kurz. Man muss sagen, dass es in so einer klassischen Situation gefallen ist. Ein Eckball wird geschlagen, der wird rausgespielt, rausverteidigt, und die Dortmunder Mannschaft setzt sich geschlossen in Bewegung, um direkt vorne weiter raufzugehen, um rauszuschieben. Das ist zum Beispiel auch ein Mechanismus, den man oft bei Liverpool sieht. Da werden Ecken genauso verteidigt. Nach dem ersten verteidigten Ball wird schnell rausgeschoben. Und auch da, gerade noch in der letzten Saison, diese Saison sind sie ja irgendwie unverwundbar, aber gerade in der letzten Saison hat man gesehen, auch da ist zum Beispiel ein Team wie Liverpool dann verwundbar. Das ist so eine ganz klassische Situation. Es hat Vorteile, so schnell rauszuschieben, um eben selber auch die Konterstärke schnell ins Spiel zu bekommen, das steckt dahinter. Aber wenn man so rausschiebt und dann der Ball beim Gegner landet und der den direkt hinter die Kette spielen kann und auch der Gegner damit gerechnet hat und einläuft, wie in diesem Fall Uth, dann ist es wirklich so gegen die Laufrichtung der kompletten Verteidigungsmannschaft, dass man relativ frei ist. Uth trotzdem in einem, ja, schweren Winkel, finde ich, und macht den sehr stark, muss man echt auch mal sagen. Also das kommt noch dazu. Aber die Entstehung eines solchen Tores, ja, relativ leicht zu erklären, eben aufgrund dieser Herangehensweise des Herauslaufens. Und für mich deshalb tatsächlich auch nicht so besonders ärgerlich, wie jetzt die Tore, die man aufgrund von individuellen Fehlern gekriegt hat in der Vergangenheit, sondern so eine Sache, ja, wenn es schlecht läuft und man diese Herangehensweise wählt, dann passiert das jedem Team.
Ja, absolut. Und es ist auch wirklich in der Situation nicht besonders einfach. Du hast das gut ausgeführt. Und wenn man sich die ganze Situation ansieht, Uth ist derjenige, der auch die Ecke schlägt, ist damit per se schon mal sehr, sehr schwer wieder aufzunehmen in der Deckungsarbeit, eben weil er so weit draußen ist. Ja, und dann eigentlich wird der Ball auch zunächst ganz gut geklärt. Danach wird Sancho daran gehindert, zum Ball zu gehen. Isibue schlägt den Ball irgendwie rein. Ich weiß nicht, inwiefern das geplant war, dass der auf Uth geht. Ich glaube eher nicht. Ja, und Uth ist, muss man aber auch an der Stelle schon mal sagen, platziert sich sehr geschickt, ist ebenso wie Dortmund sehr schnell rausgerückt, also dass er nicht im Abseits steht und bringt sich dann eben so in Position, dass er gerade in den Ball reinstarten kann, erkennt die Situation auch sehr gut. Ja, und dann, du hast es ausgeführt, der Abschluss ist wirklich grandios. Den so direkt zu nehmen, einen springenden Ball dann ins lange Eck zu setzen mit der Power, mit der Präzision, ist wirklich extrem schwer. Und das kann man auch eigentlich ganz gut damit belegen, dass das Tor einen XG-Wert, also einen Expected Goals-Wert von nur 0,03 Toren hatte. Das heißt, dass es extrem unwahrscheinlich war, aus der Position in der Situation zu treffen. Und das war damit der unwahrscheinlichste Treffer des ganzen Tages. Und warum das wichtig ist, denn es gab noch ein anderes sehr unwahrscheinliches Tor, das übersprechen wir später noch, aber das schon im Hinterkopf, 0,03 Tore waren zu erwarten in dieser Situation.
Ja, ich meine, bei der anderen Situation, die du ansprichst, war natürlich Haaland dran und der hat einen Expected Goals Wert von 0,9, egal wo.
Ja, Tatsache.
Das ist bewiesen, wissenschaftlich. Haaland ist auch der Nächste, über den wir sprechen müssen in dieser Besprechung der zweiten Halbzeit, denn der wurde direkt nach dem 3:1 für Köln eingewechselt und hatte eine Minute später tatsächlich schon die Chance auf den ersten Abschluss. Der wurde geblockt und damit, ja, sein erster Abschluss in der Bundesliga, der nicht ins Tor gegangen ist, Christoph. Bürki hat es nach dem Spiel gesagt, schade, dass das schon nachlässt. Ich denke, ja, das lässt uns alle etwas besorgt sein, was man da in der 66. Minute gesehen hat.
Ja, hat sich da sehr einfach abkochen lassen, Schuss wird geblockt, darf ihm so natürlich nicht passieren. Nein, Quatsch. Schwierige Situation, aber zeigt auch seinen Willen, da direkt zum Abschluss zu kommen. Hat man gegen Augsburg schon gesehen, dass er sofort Richtung Tor geht, also sobald er auf den Platz kommt, brennt's. Und ich finde es eigentlich auch einen ganz geilen Move, das so zu machen. Das war jetzt schon wieder wie gegen Augsburg, so, okay, wir kriegen ein Tor, so, jetzt machen wir mal ernst hier, zack, bringen wir Haaland und dann geht das nochmal richtig rund. Und es hat ja eigentlich auch nicht so lange gedauert, bis es denn rund ging. Es hat einmal noch zur Vollständigkeit, Jonas Hector hatte noch eine ganz gute Kopfballchance, die dann vorbeiging. Da hätte man nochmal auf 3:2 rankommen können, dann wäre es wahrscheinlich nochmal ein anderer Schnack gewesen, aber es wäre auch eigentlich nicht dem Spielverlauf entsprechend gewesen. Und ja, in der 77. Minute hat man dann eigentlich auch den Laden zugemacht. Ja, Haaland hat auch nicht allzu lange Anlaufzeit gebraucht, dieses Mal nur 12 Minuten und der Ball zappelt schon wieder im Netz. Dieses Mal ein richtig typisches Stürmertor und finde ich auch ganz schön eigentlich, mal ein Abstauber.
Ja, also wirklich klassischer Abstauber. Dazu muss man sagen, ja, trotz aller Einfachheit in dem Abschluss am Ende, natürlich macht er davor sehr viel richtig, achtet bewusst darauf, dass er beim Abschluss von Guerrero eben nicht im Abseits steht, geht dann aber auch direkt diesen Schritt vor, um eben vor den Verteidigern bei einem Abpraller am Ball zu sein. Dafür braucht man ein Gespür, das ist immer ein Stück weit auch Spekulation und da sieht man eben auch, ja, daran erkennt man eben auch, dass ein Spieler vielleicht gerade in dem Alter eine besondere Eignung hat auf dieser Position des Stürmers, denn das ist eine Sache, die kann man sich entweder hart erarbeiten oder die hat man. Bei einem 19-Jährigen, wo das so ausgeprägt ist, auch in so einer Situation, Wie man es auch schon vorher bei Salzburg noch gesehen hat, muss man sagen, dass es tatsächlich dann auch einfach nochmal unterstreicht, dass das Talent da ist und was zu Talent auch dazugehört. Und das sind eben genau auch solche Gefühle für gewisse Spielsituationen. Das hat er da einfach nochmal stark gezeigt. Und du hast es dann gesagt, dann hing Köln auch wirklich in den Seilen. Da war es noch pro forma, das Ganze zu Ende zu bringen und im besten Fall natürlich Haaland noch ein, zwei Tore zu ermöglichen, um diese tolle Hype-Story einfach noch ein bisschen weiterzufahren. Schaden kann es nicht. 81. hatte Sancho noch eine Chance, da hätte es schon 5-1 stehen können. In der 87. macht Haaland dann ein Tor. Du hast es schon gesagt, laut XG nicht das unwahrscheinlichste Tor, aber da möchte ich eigentlich auch widersprechen. Keine Ahnung, wie sich diese Werte manchmal... Also der Winkel ist schon absurd.
Generell. Also zur Erklärung dazu, warum das einen geringeren
Wert hat. Weil der Torwart hatte. Wahrscheinlich nicht da
war. Genau, also wie gesagt, Spieler zwischen Tor und Ball sind natürlich ein Faktor und eben, dass der Ball nicht wie bei Ut First Touch und nicht aus der Luft genommen wird. Also er hat ihn unter Kontrolle und der Ball war am Boden. Das sind wahrscheinlich die wesentlichen Faktoren, denn dass das ein wahrscheinlicheres Tor war als das von Ut.
Nicht nur der Ball war am Boden, sondern auch Timo Horn.
Ja. Genau.
Der da, glaube ich, trotzdem dieses wunderschöne Tor ermöglicht. Bevor ich in Schwärmen komme, muss man das nämlich auch nochmal sagen. So wie der Ball gespielt wird von der Hut, Idee ist gut, Haaland antizipiert gut, ist, beweist auch, dass er eben auch noch schnell ist und dass er echt so wirklich im Moment unterstreicht, was man sich erhofft hat, nämlich dass er so ein Komplettpaket ist, auch an körperlichen Anlagen. Trotzdem muss der Torwart so einen Ball haben. Meiner Meinung nach, da muss man einen Ticken wacher sein, 87. 4-1 zurück, da leidet vielleicht dann die Konzentration im letzten Moment, Haaland zieht den Sprint an und kann vor Horn den Ball erreichen, zieht vorbei, geht auf die Grundlinie zu, rechts im 16er und was dann passiert, fand ich auch einfach wirklich, also bei hohem Tempo hat er sich den Ball ja dann auch noch auf den einzigen Fuß gelegt, mit dem man aus diesem Winkel überhaupt noch treffen kann und dann halt abgeschlossen und ich fand diese fließende Bewegung des Legens auf den richtigen Fuß, während er eben aus diesem Sprint kommt, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, diese Körperbeherrschung, plus einfach auch wieder dieses Gefühl für den Raum, das Gefühl, genau das Richtige zu tun, um eben überhaupt diese relativ kleine Chance aus diesem Winkel auf dem Tor nutzen zu können, das alles in einer extremen Geschwindigkeit, das war tatsächlich einfach sowas, wo ich immer noch in Schwärmen geraten kann, weil dieser ganze Ablauf, das war einfach so, fuck, ist das schön.
Ja, was ich dazu nochmal sagen will, weil er oft hier sehr kurz kommt, ich möchte Dahoud nochmal an der Stelle loben. Sehr gute Vorbereitung, finde ich auch. Er hat ja den Ball schon am 16er bekommen, spielt einen Doppelpass, also am eigenen 16er bekommen, spielt einen Doppelpass mit Hakimi, macht dann die Meter, schickt ihn, also auch da sich nochmal als Schwungrad betätigt und ich finde auch er ein Spieler, der ja immer wieder auch viel kritisiert wird, hat es verdient, mal auch für so eine Aktion gelobt zu werden. Und das passte dann eben auch in dieses Spiel, dass eben auch ein Dahoud eine gute Aktion hatte, dass ein Reus, der zuletzt viel liegen gelassen hat, getroffen hat, eine Vorlage gegeben hat, dass ein Akanji ein gutes Spiel gemacht hat. Das finde ich auch, Lukas Piszczek ein ordentliches Spiel gemacht hat. Und das, finde ich, macht den Abend dann insgesamt nochmal ziemlich rund. Und ich glaube, bevor wir das ganze Spiel hier nochmal rummachen, rund machen, Entschuldigung.
Wolltest du rummachen?
Ja. Aber hey, erstmal wollte ich es rund machen hier.
Ah, okay.
Und da wollte ich nochmal kurz dann auf die taktische Seite eingehen. Wie gesagt, dieses Mal ist ja mit der Einwechslung von Haaland nicht zurück auf Viererkette gestellt worden, sondern das fand ich auch sehr schön. Man konnte es auch sehr gut sehen. Terzic zeigte an 3-5-2. Und das war letztendlich auch das, wie gegen Ende gespielt wurde, als der Hut reingekommen ist. Da hat das nämlich angezeigt. Wie gesagt, die Dreierkette, klar. Der Hut ist dann quasi als andere Halbposition neben Brandt gerückt. Wie gesagt, das Zentrum gehalten von Witzel und dann nur noch Sancho und Haaland vorne. Also auch eine Variante davor. Ist Haaland im Prinzip als linker Stürmer reingekommen. Im 3-4-3-System, wie man es zuletzt eigentlich auch gespielt hat. Also es ist auch durchaus eine Option, das System mit Erling Haaland zu spielen. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine ganz gute Erkenntnis, dass eben diese Umstellung auf Viererkette nicht notwendig ist, um Erling Haaland ins Spiel einzubinden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man da herausstellen sollte bei dem Spiel noch. Das zeigt auch nochmal, wie flexibel man eigentlich ist. Und ich weiß, Lucien Favre hat es nach dem Spiel gesagt, und ich weiß, es wird nach den schnellsten 5 Toren, die je ein Spieler in der Bundesliga geschossen hat, natürlich auch nicht anders möglich sein. Dennoch, ja, ist es auch einfach nicht zu unterschätzen, wenn man eben diese Qualität auf der Bank hat. Ne? Das war auch bei Pacos Start so dieses Joker-Ding, dass man einfach, wie du es gesagt hast, ey, jetzt haben wir das Gegentor gekriegt, dann legen wir halt nochmal nach. Diese Breite, diese Qualität, das können sich wirklich nur Spitzenmannschaften leisten, gerade in der Bundesliga. Und die einzige richtige Spitzenmannschaft in der Bundesliga, der FC Bayern, der hat im Moment so einen dünnen Kader, dass sie es manchmal auch nicht können. Also das ist einfach auch ein großer Vorteil und kann Teil eines sehr guten Matchplans sein. Deswegen, wenn da mal jemand nicht unbedingt startet, ist es nicht immer gleich der Grund, die Aufstellung komplett zu verteufeln, sondern man kann dann auch mal abwarten, was sich da im Spiel ergibt. Dennoch wird Haaland auf jeden Fall demnächst starten. Da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden. War einfach nur so eine kleine Seitennotiz, die mir gerade so durch den Kopf gegangen ist. Ja, 5:1 Endergebnis. Wie gesagt, größtenteils dominant, größtenteils schöner Heimauftritt. Hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Du hast es auch gesagt, auch die Tabellensituation und die 2:0 Niederlage von Leipzig unterstreicht nochmal, dass es noch spannend werden kann, wenn man weiter Tempo gibt. Und das ist ja die schönste Ausgangslage auch für uns, die das eben hier regelmäßig begleiten, und für euch, die den Verein ja genauso begleiten, dass man eben auch noch was mit Fiebern hat. Hoffentlich bleibt so. Ja, zweite Halbzeit rum. Christoph, möchtest du noch ein paar Statistiken loswerden? Wir waren so lange nicht mehr in dieser staubigen Ecke da hinten. Was hängt da? Wie heißt das?
Die Statistikecke, oh, unbedingt, lass uns das mal wieder machen.
Christophs Statistikecke.
Ja, ich fange mal gleich an. Ein bisschen was haben wir ja schon vorweggenommen. Wie gesagt, Haalands zweites Tor hatte dann einen XG-Wert von 0,18. Insgesamt hatte Borussia Dortmund 2,98 Tore zu erwarten, während Köln nur 0,85 Tore zu erwarten hatte. Also spiegelt auch nochmal, wenn auch nicht ganz proportional, das Ergebnis wieder, aber zeigt natürlich, dass es auch in der Höhe irgendwo verdient war. Insgesamt muss man auch sagen, Erling Haaland hatte insgesamt 1,04 Tore zu erwarten, hat wieder 2 Tore draus gemacht, also ein konsequenter Überperformer in dieser Hinsicht, und da kann man, glaube ich, auch mittlerweile dann einfach von Qualität sprechen, und ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit. Und wenn wir gerade bei Qualität sind und individuellen Statistiken, glaube ich, dann möchte ich auf der einen Seite auf jeden Fall nochmal auf Axel Witzel eingehen, der mir extrem gut gefallen hat, der 77 von 80 Pässen an den Mann gebracht hat und einfach eine unfassbare Präsenz ausgestrahlt hat und ein ganz wichtiger Faktor war, dass Borussia Dortmund so viel Kontrolle in diesem Spiel hatte, also auch er ist wieder in Topform. Genauso wie seine Nebenleute Akanji und Rafael Guerrero, die ja zuletzt auch öfter mal in der Kritik standen, aber die in diesem Spiel wirklich zu überzeugen wussten. Wie gesagt, Guerrero mit 105 Ballkontakten, der Spieler, der am meisten am Ball war, dicht gefolgt von Manuel Akanji, der es immerhin auf 101 Ballkontakt gebracht hat. Und Manuel Akanji, und das ist sicherlich das größte Lob für einen Innenverteidiger, hat 100% seiner Zweikämpfe gewonnen. Eine sehr, sehr schöne Statistik natürlich, die belegt, dass auch er von der Dreierkette, von dieser gut funktionierenden Mannschaft enorm profitiert hat. Rafael Guerrero dagegen hat sich vor allem in der Offensive, finde ich, sehr, sehr gut präsentiert, hat, obwohl er relativ offensiv gespielt hat, mit 90% auch eine sehr, sehr gute Passquote erreicht, hat zudem 2 Torschüsse und 2 Torschussvorlagen abgelassen, das Ganze dann natürlich in einem Tor und einem Assist auch zählbar gemacht, und auch da großes Lob an diese beiden Spieler. Aber das kommt ein bisschen zu kurz vielleicht in dieser Betrachtung, auch der Gegner hatte statistisch sehr, sehr interessante Zahlen aufzuweisen. Besonders das Zentrum von Köln, Skiri und Hector, waren mit 12,67 bzw. 12,56 Kilometern die laufstärksten Spieler im Spiel. Ich finde, gerade Hector war immer wieder als Dreh- und Angelpunkt des Kölner Spiels zu erkennen, hat immer wieder was initiiert, immer wieder was angeschoben, was letztendlich vorne allerdings nicht zu Gefahr geführt hat. Insgesamt muss man auch sagen, dass man Köln die Mühe nicht absprechen konnte. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist dafür Jakobs, der auf der linken Seite angefangen hat. Er hatte die meisten intensiven Läufe im Spiel, die meisten Sprints. Er war trotzdem noch der drittstärkste oder drittlaufstärkste Kölner, was die Distanz anbetrifft, auch deutlich über 11 Kilometer, hat aber keinen einzigen Zweikampf gewonnen und hatte auch nur 29 Ballkontakte. Im Grunde war er damit ja fast unsichtbar. Und ich glaube, das ist im Prinzip das Fazit, was man für Köln irgendwie unter dem Spiel setzen kann. Einfach, dass man sehr viel Aufwand betrieben hat, dass dabei aber absolut nichts rumgekommen ist. Und das ist natürlich dann irgendwo auch der fehlenden Qualität geschuldet, was man gerade auch leider den jungen Spielern Jakobs und Thielemann ansehen konnte, dass sie eben noch nicht ganz der Herausforderung gewachsen waren. Und da muss man dann vielleicht auch mal festhalten, dass man in so einer klaren Unterlegenheit wenig tun kann. Kölns taktische Umstellung haben letztendlich auch nichts gebracht. Ich glaube, deswegen konnten wir sie auch getrost weglassen. Und ja, dann bleiben für uns unterm Strich nur noch ein paar Rekorde zu verzeichnen. Erling Haaland ist der erste Spieler mit 5 Toren in seinen ersten beiden Ligaspielen und der schnellste Spieler, der die 5-Tore-Marke erreicht hat, während Jadon Sancho mittlerweile der Teenage-Top-Torjäger der Bundesliga-Geschichte ist. Kein Teenager hat mehr Tore geschossen, 24 an der Zahl. Er hat damit aufgeschlossen zu Havertz, der gleich auf mit ihm liegt. Allerdings hat Sancho noch bis zum 25.3. Zeit, den Rekord alleine für sich zu beanspruchen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er das bei der Form auch schafft. Vielleicht sogar schon gegen Union Berlin im nächsten Spiel. Und ich glaube, damit können wir das ganze Thema dann auch abschließen.
Das war Christoph Albers Statistikecke. Ja, Chrissy, komm wieder rüber aus deiner Ecke da. Ich weiß ja immer nicht genau, was ihr da macht, wenn ihr da kurz verschwindet, aber ich glaube, es ist sehr interessant. Das war unsere Besprechung zu Dortmund gegen Köln letzten Freitag und wir reden gleich nochmal nach einer kleinen Pause über so ein, zwei kleine Themen, kommen nochmal ein bisschen ins Schnacken und dann war's das für heute. Aber einmal solltet ihr noch dranbleiben, auf jeden Fall.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei BVBeben auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid, der Name des besten Menschen der Welt ist Christoph Albers und der ist wie immer auch hier. Chrissy, was geht?
Boah, ich fühle mich so geschmeichelt, ich kann noch gar nicht wieder reden.
Ja, deswegen frage ich dich immer direkt, um dann doch nochmal so quasi Konter zu karieren, dass du, eigentlich bist du gar nicht so cool, ne? Dir fehlen die Worte bei sowas direkt. Das ist so hinterrückse Sabotage dieses Bildes, was ich selber gezeichnet habe.
Ja, du triffst mich immer so unvorbereitet dann in dem Moment, aber das Kompliment würde ich natürlich gern zurückgeben.
Das ist toll. Dann, ich nehme das auch direkt an. Ich behalte mich gar nicht mit diesen falschen, oh, das ist, schmeichelt mir ab oder so. Ich nehme es einfach an und sage, recht hat er und machen direkt weiter. Wir haben das Spiel ausführlich besprochen. Spielbesprechung gibt's gesondert. Kennt ihr mittlerweile auch den Ablauf. Es gibt aber noch ein Thema, über das man auf jeden Fall reden kann. Und das ist Emre Can. Der, über den haben wir auch schon in diesem Podcast gesprochen. Ich glaube, schon in der Winterpause war eine Hörerfrage oder ich glaube sogar relativ viele Hörerfragen nach ihm waren immer mal wieder dabei. Das heißt, der Name ist schon mal gefallen. Wir haben auch beide so unsere Meinung kundgetan. Ich bin dem Ganzen ja deutlich aufgeschlossener gewesen als du, Christoph. Deswegen kannst du, meiner Einschätzung nach, wenn man alle Medienberichte so vergleicht und weiß, wie sich sowas abliefert, würde ich mittlerweile sagen, es ist realistischer, dass dieser Spieler noch in dieser Winterpause zu Dortmund kommt, als dass er es nicht tut. Und deswegen hast du natürlich jetzt direkt mal den Auftritt als der, der es nicht so geil fand im Vorfeld und kannst mal deine Gedanken zu diesem Wechsel äußern.
Ja, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es nicht unbedingt der beste Transfer ist für die Borussia.
Ich erkläre dir gleich, warum du falsch liegst.
Also vielleicht, um meine Gedanken mal zu schildern, ich finde, Emre Can ist grundsätzlich ein interessanter Spieler, ohne Frage. Was ich an ihm schätze, herausragende Physis, Tempo, Ausdauer, insgesamt Körperlichkeit, Kopfballstärke, wunderbar. Ist ein Spielertyp, den man sehr gut gebrauchen kann, der dem Dortmunder Spiel auch noch eine andere Farbe geben könnte. Was mir nicht so gut gefällt, technisch nicht immer ganz auf der Höhe. Gerade im ersten Kontakt öfter mal Schwierigkeiten, was gerade im Aufbau zu Problemen führen kann. Dann wiederum taktisch finde ich nicht der beste Spieler. Wie gesagt, er ist polyvalent, ja, er kann zur Not rechts hinten spielen, er kann Innenverteidiger spielen, er kann Sechs spielen, er kann offensives Mittelfeld spielen, aber das macht mich immer schon so ein bisschen skeptisch. Er ist für mich ein Spieler, der viele Positionen ganz gut kann, aber in keiner Position überragend ist, eben auch weil er in seiner Karriere A. selten Stammspieler war, B. selten sich auf eine Position festlegen könnte und C. auch nie unter Druck funktionieren musste. Ja, wie gesagt, in seinen meisten Stationen hat er in den wichtigen Spielen nicht gespielt. Und ich glaube, das sind diese Spiele, die dich auch in einer Position herausragend machen. Und das sehe ich bei Can so noch nicht. Insgesamt ist er mir auch für den Innenverteidiger in seiner Art zu unstetig, zu inkonstant. Für die Sechs fehlt mir auch die Passqualität. Ja, als Rechtsverteidiger sehe ich ihn nicht, auch weil er es nicht so oft gespielt hat, außer vielleicht bei der Nationalmannschaft. Ja, und irgendwie ist das für mich ein sehr komischer Transfer. Und wenn man das dann auch mal einordnet in die ganze Kaderstruktur, ja, nominell ist mit Weigel ein ähnliches Profil frei geworden. Jemand, der Innenverteidiger spielen kann, jemand, der Sechser spielen kann. Aber da ist dann die Frage, ist da der große Bedarf? Ja, Delaney kommt irgendwann zurück. Ich finde, Dahoud hat zumindest ganz gute Ansätze und ist okay als vierter Sechser. Julian Brandt hat sich seine Position auf der Sechs erarbeitet. In der Innenverteidigung haben wir eigentlich einen Zagadou, wenn der jetzt wieder fit ist. Wir haben Hummels, wir haben einen Akanji, der aus meiner Sicht auch noch eine Chance verdient hat. Piszczek kann da theoretisch spielen, wahrscheinlich besser als rechts hinten. Irgendwo ist auch noch ein Balerdi, den man vielleicht irgendwann nochmal reinschmeißen kann. Und das ist dann wiederum die Frage. Vertraust du Balerdi so wenig, dass du ihn nicht mal als Backup einplanst? Wenn ja, musst du was tun. Aber dann ist wiederum Can nicht die Lösung für mich. Can ist irgendwie insgesamt das Gegengift für manche Probleme, gerade physischer Natur, die die Mannschaft hat. Aber für mich keine kohärente Lösung. Dazu kommt dann, dass ich es finanziell noch nicht überblicken kann und dass die Zahlen, die da gehandelt werden, für mich absolut nicht nachvollziehbar sind. Das Gehalt, was er bei Juventus verdient, und das ist offenbar ziemlich hoch, wie hoch es auch immer sein mag, ja, ist natürlich irgendwo darauf gefußt, dass er seinerzeit ablösefrei dahin gegangen ist. Als ablösefreier Spieler kann man neben dem Handgeld natürlich auch noch andere Anforderungen an das Gehalt stellen, einfach weil du natürlich nur mit dieser einen Partei verhandeln musst und weil du natürlich auch weißt, dass der Verein sich im Zweifel die Ablöse spart und somit mehr Geld für dich zur Verfügung hätte in dem Sinne. Dazu kommt die Ablösesumme. Auch wiederum eine Frage, was denn am Ende dabei rumkommt, aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass Juventus Turin nicht auf ihn setzt. Ja, Sarri lässt ihn so gut wie gar nicht spielen, hat ihn auch nicht in der Champions League nominiert, von daher weiß man auch, dass da die Wertschätzung relativ gering ist, was natürlich die Handlungsposition relativ stark macht, gerade wenn der Spieler auch unbedingt zu dir kommen will. Also auch da, am Ende muss man gucken, was dabei rumkommt, aber wirtschaftlich habe ich auch meine Bedenken. Deshalb bin ich im Gesamtpaket kein großer Fan davon, wenn Emre Can kommt. Ich lasse mich aber natürlich später, wenn er dann tatsächlich bei der Borussia spielen sollte und gut performt, gerne eines Gegenteils überzeugen, aber den ersten Versuch kannst du jetzt natürlich auch schon unternehmen, Julius.
Ja, agree to disagree, wie der Franzose sagt. Ich bin der Meinung, also erstens, lass uns mal auf so ein paar Punkte eingehen, die du gesagt hast. Was du zum Beispiel zur Verhandlungsposition gesagt hast, die man gegenüber Juventus hat, wie der Spieler dasteht. Was du natürlich auch richtig, also es gibt nicht so viele Sachen, die du angesprochen hast, wo ich dir direkt widersprechen würde unbedingt. Es gibt allerdings ein paar Punkte, die du meiner Meinung nach da noch außer Acht gelassen hast, die das Ganze ein bisschen spannender machen. Erstens, zu den wirtschaftlichen Konditionen wird immer wieder von einer Leihe berichtet und einer anschließenden Kaufoption, die sich ungefähr im 25-Millionen-Bereich hält. Die Leihe könnte ein halbes Jahr oder sogar eineinhalbjährig sein und trotzdem soll die Leihgebühr nicht mal im zweistelligen Millionenbereich sein. Das plus eine Kaufoption für 25 Millionen finde ich für einen Spieler, dem ich das Potenzial zutraue, wichtig zu sein. Wenn das klappt, finde ich die Kaufoption in der Höhe absolut in Ordnung. Und die Leihe vorher mindert das Risiko natürlich auch extrem. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, um mal ein bisschen vom Wirtschaftlichen wegzukommen, ist die Kaderstruktur und ob dieser Spieler Sinn macht. Und ich würde hinzufügen, dass da vielleicht ein Punkt so ein bisschen in Vergessenheit gerät, der meiner Meinung nach schnell wichtig werden könnte und den ich ja, was man davon hält, sei mal dahingestellt, für nicht unrealistisch halte. Und das ist nämlich, dass auch Manuel Akanji im Sommer spätestens durchaus zum Angebot stehen könnte, dass er den Verein verlassen könnte, hat man erst gehört. Dann hat man jetzt auch gehört, dass der Spieler selber sehr unzufrieden sein soll damit, dass Mats Hummels ihm vor die Nase gesetzt wurde als Abwehrchef. Da muss ich auch nochmal unterstreichen, dass mir das wirklich richtig auf den Sack geht mittlerweile, wenn man, wir haben letzte Woche bei Paco schon drüber geredet, jetzt das, der ist ja wirklich unumstrittener Stammspieler, kann ich in dem Sinne einfach nicht so richtig nachvollziehen. Dazu dürften seine Leistungen ja über eine geraume Zeit jetzt auch nicht unbedingt dafür gesorgt haben, dass man sagt, wir sind zu 100% sicher, dass das der Abwehrspieler ist, der unsere Abwehr im nächsten Jahrzehnt stabilisieren wird. Also durchaus könnte da eben auch nochmal Bewegung kommen und dann eben auch unabhängig von Balerdi eine weitere Stelle frei werden. Du hast Weigl angesprochen, dass er diese Rolle ähnlich eben einnehmen könnte, und ich finde, dass das einfach eine Rolle ist, wenn man den Luxus hat, sich das leisten zu können, dann mag ich diese Rolle sehr gerne, dass man den Spieler im Kader hat, der eben in der Innenverteidigung sicher einspringen kann, genauso wie er die Sechs besetzen kann. Dritter Punkt ist die Doppelsechs, die Sechserbesetzung. Muss man erstens sagen, dass Axel Witzel schon ja mehr Schwankungen hat als in der letzten Saison und auch nicht jünger wird unbedingt. Das heißt, bei einer guten Kaderplanung kann man durchaus einen Vorgriff leisten, und das mit einem Spieler zu tun, der schon bei großen Vereinen gespielt hat, da vielleicht jetzt im ersten Moment gescheitert ist, aber in seinem Heimatland dann ja diese neue Heimat, die neue Chance vielleicht auch geboten kriegt, jemanden zu holen, der das Potenzial hat, ein sehr wichtiger und guter Spieler zu sein, zusätzlich aber eben auch nicht nur 2 Jahre zu bleiben, finde ich eine interessante Variante. Und wenn sich diese Chance auf dem Transfermarkt ergibt, mit einem für mich dann, wie ich es eben dargestellt habe, wirtschaftlich möglichen Modell, dann finde ich das eine noch interessantere Variante. Dazu kommt auch Julian Brandt, den du als zweiten gesetzten Sechser angesprochen hast. Das ist natürlich richtig, der meiner Meinung nach aber, ja, auf Dauer durchaus könnte man darüber diskutieren, ob die Doppelsechs mit Julian Brandt die beste Lösung ist. Ich finde auch gerade jetzt gegen Köln wieder, aber auch gegen Augsburg, ist er gerade in der Rückwärtsbewegung, gerade im Ballhalten ohne diesen krassen Drive nach vorne, ist er mir für einen Sechser eigentlich zu unsicher, ehrlich gesagt. Also da gehen ihm doch ein paar defensive Qualitäten ab. Man hat ihn da auch meiner Meinung nach jetzt hauptsächlich positioniert, weil er natürlich dem Spiel nach vorne immens weiterhelfen kann mit seiner Qualität, die er da hat. Aber auch, weil die Zehnerposition halt besetzt ist. Und auch da könnte es zu Verschiebungen kommen. Deswegen, ich glaube schon, dass der Platz für jemanden wie Chan gegeben ist. Ich glaube, dass es möglich ist, eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden. Und das sowieso dahingesetzt. Wenn wir jetzt 40 Millionen ausgeben und 16 Millionen Gehalt bezahlen, dann bin ich völlig bei dir. Aber diese Parameter mal dahingestellt, würde ich eben diese Punkte, die ich aufgeführt habe, nochmal dagegen halten und dann eben auch nochmal unterstreichen, dass ich Can für einen interessanten Spieler halte und dem Spieler tatsächlich auch zutraue, eine wichtige Rolle in so einer Mannschaft einnehmen zu können, eine wichtige Rolle im Kadergefüge einnehmen zu können. Und ja, es wird eh ein Umbruch folgen, wieder mal müssen im Sommer. Und wenn man jetzt einen Vorgriff leisten kann auf einen Spieler, der interessant sein könnte, sich da vielleicht sogar mit einer Leihe, mit Kaufoptionen zusätzlich absichern könnte, dann halte ich das für eine Sache, die man durchaus sehr gut nachvollziehen kann.
Ja, im Grunde, wenn man das so ein bisschen zusammenzieht, glaube ich, was wir gesagt haben, hast du in allem eher die positiven Aspekte gesehen und ich in allem eher die negativen. Wahrscheinlich kann man das dann, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Das sagt aber auch viel über unsere Charaktere aus.
Absolut. Ich als der große Zauderer. Ja. Auf jeden Fall. Aber was ich ergänzen wollte, also mit einer Laie könnte ich mich noch irgendwo anfreunden. Ich bin trotzdem nicht der größte Fan des Transfers, aber ein Leihmodell wäre tatsächlich auch für mich eher hinzunehmen. Wobei man auch gerade bei italienischen Clubs natürlich immer nochmal sehen muss, inwieweit das Ganze denn Kaufoption oder auch Kaufpflicht ist. Gerade Juventus Turin hat ja auch viel mit Kaufpflichten gearbeitet. Sehr klassisches Instrument der, ich nenne es mal, innovativen Buchhaltung, die in Italien betrieben wird. Ohnehin ja sehr, sehr interessante Transfermodelle, die da stattfinden. Von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Gott sei Dank ist Borussia Dortmund ja an der Börse notiert und muss gewisse Sachen offenlegen. Von daher werden wir ja da ja auch zuverlässige Zahlen finden.
Ja, und selbst bei einer Kaufpflicht, die bei 25 Millionen liegen dürfte, wenn er nicht unangefochten Stammspieler ist, aber seine Spielzeit hier kriegt, dann die 25 Millionen kriegst du dann auch wieder rein, ne? Selbst wenn du ihn weiterverkaufst. Also
ja, bei Can ist natürlich die Frage, ne? Also generell ist Can ein eher untypischer Transfer. Er ist jetzt 26 Jahre alt. Wie gesagt, je nachdem, wie lange ihn du ihn hältst, wie gesagt, wenn du ihn jetzt 1,5 Jahre verpflichtest, dann wird er am Ende ja 27,5 sein. Er hat ja im Januar Geburtstag. Das heißt, dass sein Wiederverkaufswert natürlich deutlich geringer ist als das. Dann kommt es natürlich auf die sportliche Entwicklung an. Also du wirst eine bestimmte Summe auf jeden Fall für ihn bekommen, aber er ist auf jeden Fall kein Transfer, der darauf abzielt, einen größeren Wiederverkaufswert zu erzielen. Also davon darf man auf jeden Fall nicht ausgehen. Aber natürlich ein Spieler mit seiner Vita wird irgendwo immer einen Marktwert sich erhalten, zumindest bis er so Anfang 30 ist, sofern er natürlich von schwereren Verletzungen verschont bleibt. Ansonsten hast du recht, ist das wirtschaftliche Risiko einigermaßen überschaubar.
Wenn man es so darstellt, dann finde ich, kann man das doch ein bisschen besser verstehen, dass man es eben auch probiert. Und Mentalität wurde ja immer wieder angesprochen, da muss man dann vielleicht auch eben...
Ach, hör mir auf mit der Scheiße.
Ja, kommen wir nicht immer mit der Mentalitätsscheiße, aber lass uns ehrlich sein, auch das ist weiterhin so ein Problem. Und wenn man da weiter versucht, das vielleicht auch durch solche Transfers irgendwie zu beheben, dann kann ich zumindest den Hintergedanken verstehen. Und naja, wie gesagt, ich halte das nicht für den Riesenclou, aber ich glaube... Es ist möglich, dass sich das für alle Seiten lohnt und deswegen stehe ich dem wirklich nicht so abwehrend gegenüber. Das zu Emre Can. Wollen wir noch kurz über Paco nochmal reden? Hauptsächlich, weil ich weiß ja, dass du den FC Barcelona eigentlich ganz gerne magst und ich möchte mich einfach nochmal kaputt lachen, was ich da heute gelesen habe. Und das noch lustiger ist, dass ich diesem Verein sogar zutraue. Hast du schon die Rodrigo Bruno Fernandes nochmal gehört?
Da muss ich tatsächlich passen. Diese Absurdität ist mir noch nicht untergekommen.
Also, pass auf. Es ist ja so der Fall, warum das mit Paco zu tun hat, kann man ja erstmal kurz darlegen. Es ist ja der Fall, dass Paco am liebsten nach Spanien möchte, dass in Spanien der FC Barcelona, der, sagen wir mal, nicht unbedingt für Paco in Frage kommt, denn da ist er ja quasi gescheitert und auch, er hat auch nach dem Wechsel ja auch gesagt, dass das eine schlechte Zeit für ihn war, deswegen eher nicht so hundertprozentig vorstellbar. Er hatte aber eine tolle Zeit beim FC Valencia. Barcelona hat einen verletzten Suarez, der nach einer OP jetzt länger ausfällt, sucht händeringend noch einen Stürmer als Ersatz und scheint sich wohl für Rodrigo von Valencia entschieden zu haben. Das ist eben der Verein, wo Paco seinen Durchbruch hatte und damit ein Verein, zu dem er sehr gut steht, der in seinem Wunschland spielt und der vor allen Dingen dann auch wieder Bedarf auf der Stürmerposition hätte. Was jetzt auch noch dazu kam, hat jetzt nicht mehr so viel mit Paco zu tun, aber wie gesagt, ich fand das einfach sehr schön, ist die Meldung, dass sich Barcelona mit Valencia geeinigt hat, dass Barcelona Bruno Fernandes kauft von Benfica und ihn dann fürs nächste halbe Jahr als Teil des Rodrigo-Deals an Valencia verleiht.
Wow. Das ist eine der 5 dümmsten Sachen, die ich je gehört habe.
Also es hätte natürlich, wäre es toll, weil Manchester United schon so lange in Verhandlungen mit Bruno Fernandes steckt, dass es einfach wieder überragend wäre, wenn den einfach noch da schnell weggekauft wird. Aber... ja, es ist eine Situation, die einfach nochmal aufzeigt, da ist natürlich immer noch nicht alles geklärt. Es ist nicht so, dass Rodrigo schon bei Barca unterschrieben hat, dass alle Teile dieses Karussells schon komplett in Schwung sind und dass dann auch ein Paco-Wechsel schon quasi feststeht. Aber es ist so, dass da durchaus Möglichkeiten bestehen, die nicht komplett unrealistisch sind, über die geredet wird. Lassen wir mal Bruno Fernandes wieder raus, aber zumindest Rodrigo zu Barca und Paco zu Valencia. Und ja, deswegen, ich halte es nicht für unrealistisch, dass er tatsächlich uns noch in dieser Woche dann auch verlässt.
Also, um da nochmal einzusteigen, ich habe mir das jetzt übrigens nochmal angeguckt, gerade nebenbei. Ich bin verblüfft, ist aber, also ich habe es gelesen, dass die Sport, das ist eine in Barcelona ansässige Tageszeitung, die sich fast ausschließlich mit dem FC Barcelona befasst, hat dieses Ding ins Rollen gebracht und die Gründe, warum das doch eventuell nicht ganz so abwegig sind, ist natürlich, dass der FC Barcelona und der FC Valencia sehr, sehr gute Beziehungen unterhalten und durchaus auch schon Tauschdeals vollzogen haben, wie man nicht zuletzt auch gesehen hat bei Paco Alcácer. Ich glaube, damals ist unter anderem Montoya die andere Richtung gegangen. Jetzt in diesem Sommer war es Neto gegen Cillessen. Also es ist durchaus schon mal vorgekommen, dass man auch ein bisschen merkwürdigere Deals davor genommen hat. Allerdings, was einen natürlich stutzig werden lässt, ist, der FC Barcelona soll seinerseits auch nicht gerade finanziell wahnsinnig sicher auf den Beinen stehen. Nicht zuletzt, weil man natürlich im Sommer schon große Investments vorgenommen hat, unter anderem Antoine Griezmann. Von daher wäre es für mich schwierig zu erklären, wie man jetzt Fernandes und Rodrigo, die ja sicherlich beide jeweils 50 Millionen oder mehr kosten würden, wie man das Ganze finanzieren wollen würde. Dazu, warum sollte man Bruno Fernandes, wenn man ihn jetzt kaufen könnte, wieder abgeben, weil ja durchaus Bedarf besteht, was Kreativität und Torgefährlichkeit anbetrifft, gerade weil Rodrigo seinerseits auch nicht besonders torgefährlich ist. Also kommt mir ein bisschen komisch vor. Nichtsdestotrotz ist sicherlich klar, dass für Valencia der ganze Transfer von Alcázar nur darstellbar ist, wenn man Rodrigo verkauft. Ich glaube, da bestehen eher wenige Zweifel. Und das scheint ja sich immer mehr rauszukristallisieren, dass Rodrigo Moreno sich dem FC Barcelona anschließen soll. Er soll das erklärte Wunschziel sein. Andere Ziele erscheinen zunehmend unwahrscheinlicher zu sein, auch wenn es da immer mal wieder andere Nachrichten gibt, aber nichts konkretisiert sich derart. Und falls sich das doch nicht bestätigen sollte, hat die Sport wiederum ins Spiel gebracht, dass Paco Alcázar auch noch ein Angebot des FC Villarreal vorliegen hat. Villarreal, kleine Stadt, nicht weit entfernt von Valencia, wäre natürlich auch ein Verein, der ihm diesen Wohlfühlfaktor bieten könnte, auch wenn es natürlich nicht der FC Valencia ist, der ja gewissermaßen sein Heimat- und Ausbildungsverein ist. Und daher, glaube ich, ist diese Variante auch nicht ganz auszuschließen, nicht zuletzt, weil sie auch mit Karl Toko Ekambi kürzlich einen Stürmer an Olympique Lyon abgegeben haben. Also auch diese Variante sollte man vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten.
Ja, auf jeden Fall kann es da auch noch zu Bewegung kommen. Und wenn das so ist, reden wir natürlich auch bei BVB drüber. Genauso wie wir über das vergangene Spiel am Freitag ausführlich gesprochen haben. Das war unsere Folge in dieser Woche. Vorschau kommt gesondert, ihr kennt das. Und ja, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch den ganzen Quatsch hier anhört. Und danke an Christoph Albers, dass er wie immer mit dabei war. Danke, Chrissy.
Ja, vielen Dank auch an dich. War wie immer ein sehr schönes Gespräch.
Ja, in Teilen auf jeden Fall, fand ich auch.
In Teilen, gut.
Den Rest klären wir, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Und euch wünsche ich eine schöne Woche, schönes Wochenende und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Der Füchsle-Talk. Die Analyse.
Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert.
Die Vorschau.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
Der prüfende Blick.
Ja, die Stimmung ist super.
Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.